So my name is Raoul Rojas. Ich bin Professor für Informatik an der Freien Universität Berlin. Ich habe schon einmal an der Vintage Computing Festival teilgenommen, aber in San Jose. Damals habe ich über die Computer von Konrad Zuse erzählt. Und heute erzähle ich nicht über Konrad Zuse, sondern über einen Engländer, über Charles Babbage und seine Maschinen. Und vor allem über die sogenannte Analytical Engine, der Computer, der sich Babbage ausgedacht hat, und wie dieser Computer arbeiten sollte. Vor allem anhand von der Architektur, die sogenannte Programmierarchitektur, das werde ich gleich erzählen. Okay, so zunächst einmal, was ist die Analytical Engine? Die Analytical Engine ist wahrscheinlich der erste Entwurf eines Computers. Das ist von 1833 und der Autor war Charles Babbage. Die Maschine wurde nie zu Ende gebaut. Das ist schade, weil die Maschine eigentlich eine sehr interessante Architektur hatte. Und hätte die Maschine bis zum Ende gebaut werden können, wäre sicherlich diese Maschine der erste Computer der Welt gewesen. Es gibt noch nicht alle Einzelheiten über die Maschine. Eigentlich gibt es sehr verschiedene Entwürfe. Aber wir können uns eine Idee davon machen, wie die Maschine arbeiten sollte, wenn wir die Programme für die Analytical Engine dann betrachten. Das ist Charles Babbage, der die Maschine entworfen hat. Er war Mathematiker, der war seit jung schon Fellow von der Royal Society. Und er hatte eine Idee für Rechenmaschinen bereits, als er Student war oder seitdem er Student war. Und die erste Maschine, die er vorgeschlagen hat, hieß die Differenzmaschine oder Difference Engine. Danach wurde er Professor in Cambridge. Und 1833 hat er den ersten Entwurf für die Analytical Engine vorgelegt. Der große Unterschied zwischen Differenzmaschine und dieser analytische Maschine war, dass die Differenzmaschine für die Erstellung von mathematischen Tabellen ausgedacht war, während die analytische Maschine ein Computer in der ganzen Linie sein sollte. Wie gesagt, die Maschine wurde nie zu Ende gebaut. Es gab verschiedene Phasen des neuen Entwurfs. Zum Beispiel 1846 gab es einen Versuch, die Maschine zu vereinfachen und ganz neu zu zeichnen. Aber am Ende wurde die Maschine nicht vollendet. Das ist die Differenzmaschine. Die wurde zwischen 1822 bis 1833 entworfen und zum Teil gebaut. Die Maschine wurde auch nicht vollendet. Das, was man hier sieht, ist ein Nachbau im Londoner Technologiemuseum. Und dieser Nachbau wurde anhand von den Papieren von Babbage gemacht, von dem Nachlass, von den Entwürfen, die da drin waren. Ein paar Einzelheiten mussten vervollständigt werden, aber die Maschine läuft, so wie Babbage sich das ausgedacht hatte. Wie man hier sieht, hat die Maschine verschiedene Spalten. Diese Spalten sind die Speicherplätze für die Zahlen. Und dann gibt es viele andere Komponenten, die hier eine Rolle spielen. Die Maschine war dezimal gebaut. Das heißt, das ist keine Binärmaschine, wie heute Computer gebaut werden, sondern die interne Zahlendarstellung ist dezimal. Und alle Rechenoperationen werden dezimal ausgeführt. Das ist eine sehr wichtige Sache bei der Differenzmaschine und später auch bei der analytischen Maschine. Die Zahlen werden mit einem Zahnrad dargestellt. Man kann sich vorstellen, zum Beispiel oben auf der linken Seite sieht man hier so ein Zahnrad. Dieses Zahnrad hat 10 Positionen. Und wenn man dieses Zahnrad nach links dreht, kann man die Zahl 3 darstellen. Einfach mit drei kleinen Schritten, wie man das Zahnrad bewegt. Wenn man jetzt dazu zwei Schritte dazu gibt, dann kriegt man eine 5 auf den Zahnrad. Das ist die Addition 3 plus 2. Das heißt, die Addition kann man sehr einfach über dieses Zahnrad implementieren, weil jede zusätzliche Anzahl von Schritten, die addiert sich drauf auf das, was man schon in dem Zahnrad hat. Die Subtraktion geht genauso, aber in die andere Richtung. Wenn ich hier von der Anfangsposition eine 3 speichere, indem ich das Zahnrad nach links bewege. Jetzt bewege ich in die Richtung von den Uhrzeigern. zum Beispiel 5 Stellen nach rechts, dann komme ich von der Position 3 auf die Position 8. Das ist eigentlich nicht so viel, anscheinend nicht so viel macht, weil das wäre so etwas wie 3 minus 2 gleich 8. Aber was hier verwendet wird, ist die sogenannte Komplementärdarstellung. Wenn ich so ein Resultat erhalte, dann, was das bedeutet, ist, dass ich die negative Zahl habe und die Zahl ist das Komplement von 8. Komplement von 8 auf 10 ist 2, das heißt, die Schritte, die ich noch brauche, um bis zu 10 zu kommen, sodass hier das Ergebnis von dieser Subtraktion ist 3 minus 5 gleich minus 2, wie man eigentlich erhalten sollte. Deswegen muss man aufpassen, wenn man mit diesen Zahnrädern arbeitet. Die Bewegung in eine Richtung erzeugt positive Resultate, die Bewegung in die andere Richtung erzeugt negative Komplementärresultate und die Maschine muss damit fertig werden. Aber das ist in alle diesen Rechenmaschinen implementiert worden. Die Methode der Differenzen ist eine sehr einfache Methode für die Tabellenerstellung, die darin besteht, dass man mit Additionen und Subtraktionen Polynome approximieren kann. Zum Beispiel hier in dieser Tabelle, was wir hier haben, ist das Polynom x hoch 3 plus x plus 41. Man rechnet ein paar Stellen für diese Funktion. So für x gleich 0 ist das Resultat 41, für x gleich 1 ist das Resultat 43, für x gleich 2 ist das Resultat 47 und so weiter. Man rechnet selber per Hand die ersten Spalten und dann berechnet man die sogenannte Differenzen. Das heißt, hier auf der linken Seite habe ich die Differenz zwischen 41 und 43 ist 2, zwischen 47 und 43 ist 4, zwischen 43 und 47 ist 6 und so weiter. Und dann berechnet man die zweiten Differenzen. So, das wären die ersten Differenzen, das wären die zweiten Differenzen. Und hier 4 minus 2 ist 2, 6 minus 4 ist 2. 8 minus 6 ist 2 und so weiter. Wie man sieht, die letzte Differenz ist jetzt konstant geworden. Wenn die letzte Differenz konstant ist, kann man aufhören, stoppt man die Erstellung von den ersten Zeilen von dieser Tabelle. Und jetzt kann man vorwärts berechnen. Und vorwärts rechnen heißt, dass wenn ich mit 2 mit 6 addiere, kriege ich die 8. Und wenn ich die 8 mit 53 addiere, kriege ich die 61. Und so kann ich neue Zeilen erstellen. Die 2 plus 8 ist 10. 10 plus 61 ist 71 und so weiter. Und so kriege ich ab jetzt durch eine reine mechanische Addition von den Differenzen, die ich in Spalten habe, kriege ich diese Polynomialfunktion berechnet. Und das ist sogar ein exaktes Resultat im Fall von diesem Polynom. So, das ist das ganze Zauber, die ganze Magic hinter dieser Methode der Differenzen. Und dann ist es klar, wenn es nur darum geht, addieren, subtrahieren, das kann eine Maschine tun, dafür braucht man nur Zahnräder. Diese Zahnräder können sich in zwei Richtungen bewegen und so kann man Addition in eine Richtung implementieren, Subtraktion in die andere Richtung. Man muss natürlich die Übertragzahl weitergeben an die verschiedenen Spalten bei der Addition, aber das ist ein Detail, woran ich nicht eingehe. So, diese Methode der Differenzen ist sehr wichtig gewesen und sehr wichtig geworden später für die Erstellung von mathematischen Tabellen. Schon nach der Französischen Revolution gab es die ersten großen Projekte, um Tabellen mit dieser Methode zu erstellen. Und dieses Bild, was man hier sieht, ist aus den USA. Das ist von dem sogenannten Math Tables Project. Es gab viele Arbeitslose während der großen Depression in den USA. Und viele von diesen Arbeitslosen wurden eingestellt. Ich habe eine mechanische Addier-Subtrahiermaschine gekriegt. Und dann haben sie Teilaufgaben gelöst und dann an die nächste Person weitergeben. Und sie hat Teilaufgaben gelöst, an die nächste Person weitergeben. So könnte man sehr komplizierte Tabellen erstellen. Und das Ergebnis davon waren zum Beispiel Tabellen, die so ausgesehen haben. Wobei das eine viel ältere Tabelle ist, die man noch vor dem 20. Jahrhundert erstellt hat. Nur einige Positionen werden analytisch berechnet mit Hilfe von zum Beispiel eine Taylor-Reihe für die Tabelle und der Rest der Positionen die Interpolation wird mit der Differenzmethode gemacht. Deswegen diese Differenzmaschine war eigentlich eine sehr praktische Maschine, die hätte eine große Rolle gespielt für die Erstellung von diesen Tabellen und dann für die Benutzung in späteren Jahren. Aber wie gesagt, die Differenzmaschine wurde nie zu Ende gebaut und sie wurde erst im 20. Jahrhundert im Londoner Museum vervollständigt und deswegen wissen wir, dass die Maschine wirklich funktioniert hätte damals. So sieht dann die Übertragung von Zahlen von einem Zahnrad zu einem anderen. Das, was wir hier haben auf der rechten Seite, das ist eine Achse. Auf diese Achse kann man verschiedene Zahnräder haben. Das heißt, eine Achse kann verschiedene Dezimalpositionen enthalten. Zum Beispiel die Einheiten, die Zehner, die Hunderter, die Tausender. Und was wir hier sehen, ist nur die Übertragung von eine Zahl in diese Achse zu eine andere Achse. Das wird mit Hilfe von Zwischenzahnrädern gemacht. Und wenn man die Bewegung richtig organisiert, kann man diese Bewegung so gestalten, dass das Zahnrad rechts kann auf das Zahnrad links addiert werden. Das wäre die Übertragung auf einem Zahnrad, aber um diese Zahl zu addieren, das wäre die Idee. Das Ganze ist dezimal gestaltet, wie man sieht. Und das bedeutet, dass die Programmierer, die müssen nur in einem Zahlenbereich denken, die müssen dezimal denken. Die müssen nicht wie bei heutigen Computern dezimal denken und dann binär übertragen und dann binär überprüfen, ob die Ergebnisse richtig sind, wenn sie einen Fehler suchen, sondern alles geschieht mit dem Dezimalsystem. Die Addition kann auch parallel gestaltet werden, in dem Sinne, dass jetzt sehen wir, dass diese Zahnräder gestapelt sind. Man hat viele von diesen Zahnrädern gestapelt. Und wenn man die Zehner, zum Beispiel die Zehnerposition zu der Zehnerposition in der anderen Achse aufaddiert, kann man gleichzeitig die 100er Position auf die 100er Position in der anderen Achse aufaddieren. Das heißt, man kann alle Positionen, alle Dezimalstellen in diesen Achsen gleichzeitig addieren. Und dann muss man sich um den Übertrag kümmern, ne? Weil wir wissen, wenn ich 7 plus 5 addiere, habe ich 12. Plus eine 1 als Übertrag, das muss ich an die nächste Dezimalposition übertragen. Das wird mit zusätzlichen Zahnrädern gemacht. Wenn man so eine Repräsentation hat für die Zahlen, dann ist es relativ einfach, zum Beispiel die Multiplikation mit 10 zu gestalten, weil wir wissen, dass in dem Dezimalsystem, wenn ich mehrere Dezimalstellen habe, kann ich einfach in eine Richtung shiften. Und das wäre dann die Multiplikation mit 10. Wenn ich in die andere Richtung schifte, das wäre die Division durch 10. Das heißt, ich muss, wie man hier sieht, die Zahnräder rechts, auf der Achse rechts, nur eine Position nach oben verschieben, um die Multiplikation mit 10 zu gestalten, oder eine Stelle nach unten zu verschieben, um eine Division durch 10 zu gestalten. Das heißt, Multiplikation und Division durch die Potenzen von 10 ist trivial, wenn man so eine Internetdarstellung hat. Okay, so das wären sozusagen die Grundkomponenten von der Differenzmaschine. Und diese Grundkomponenten von der Differenzmaschine, was die Internetrepräsentation angeht und was die Methoden für die Addition und Subtraktion von Zahlen angeht, das sind dieselben, die man für die analytische Maschine dann verwendet hat. Und die Idee von Babbage war, wenn ich schon Achsen habe, mehrere Achsen habe, und die Achsen werden sukzessive aufaddiert, wie in der Methode der Differenzen, was passiert, wenn ich diese Kette von Additionen zu Ende führe, das heißt in eine Schleife verwandle? Was passiert, wenn die Ergebnisse der Maschine zu Eingaben für neue Ergebnisse benutzt werden könnten? Das war die ursprüngliche Idee. Und da hat Babbage relativ schnell gedacht oder bemerkt, man kann die Maschine modifizieren. Die Maschine sollte mehr als nur addieren, subtrahieren können. Sollte multiplizieren und teilen durch beliebige ganze Zahlen. Sollte auch Zwischenergebnisse speichern. Hier bei der Differenzmaschine sind die Zwischenergebnisse immer in diesen Achsen gespeichert, aber die werden sukzessiv benutzt. Das heißt, die Differenzmaschine ist wie ein Prozess. Und hier bei der analytischen Maschine hat Babbage bemerkt, ich kann einen Prozessor haben, der die ganzen Operationen verarbeitet, aber dazu kann ich ein Warenhaus, sozusagen ein Store, hat er gesagt, Storage. Das heißt, ich kann so ein Lager haben, wo ich Zahlen speichere. Und diese Lager von Zahlen werden dann Achsen, wo man bis zu 1000 Zahlen, 1024 Zahlen speichern kann. So, die analytische Maschine wurde von 33 bis 71 entworfen und modifiziert. Eine wichtige Sache ist, dass jetzt der Prozessor und der Speicher getrennt sind. Das, was man heute die von Neumann-Architektur nennt, das heißt die Trennung zwischen Prozessor und Speicher plus interne Speicherung von dem Programm. Das, was man von Neumann-Architektur nennt, das ist hier zum Teil schon realisiert, weil Prozessor und Speicher sind zwei getrennte Sachen. Die Programme sind noch nicht intern gespeichert, weil die Programme werden in Lochkarten dann gespeichert und von außen in die Maschine sozusagen zugeführt. Was ich heute erzähle, hat zu tun mit 26 Programmen, die Babbage geschrieben hat für die analytische Maschine zwischen 36 und 41, das heißt sehr früh bei der Entwicklung der Maschine, die relativ früh in Bezug auf die Zahlen, die wir oben haben. Das heißt, nur 3 Jahre nachdem er angefangen hatte, die Maschine zu entwerfen, hat er schon eine mehr oder weniger klare Idee von der Art der Programmiermethoden und Programmierschnittstelle, die er benutzen wollte mit der Maschine. Und das ist, was ich heute zeige. Das ist ein Bild von der analytischen Maschine. Von diesen Bildern gibt es mehrere, weil der Entwurf hat sich immer verändert, immer wieder verändert im Laufe der Jahre. Aber was man hier zunächst einmal sieht, ist, dass diese linke Seite, das ist der Prozessor, so alle diese ganzen Zahnräder, die man hier hat, das ist der Prozessor und Hilfszahnräder für besondere Operationen. Und was man auf der rechten Seite hat, das ist der Speicher. Der Speicher, das sind Zahnräder, wie man hier sieht, aber es sind gestapelte Zahnräder. Das musste man sich als eine Aufsicht vorstellen von der Maschine. Man schaut von oben auf die Maschine und was für ein Zahnrad hier aussieht, es sind in Wirklichkeit viele gestapelte Zahnräder, die dann für die Darstellung der Zahlen verwendet werden. Das heißt, das, was wir heute ein Speicherboard nennen oder eine Speicherstelle nennen, das wäre eine von diesen Achsen. Und von diesen Achsen sollte es viele geben, hat er sich wahrscheinlich ausgedacht. Und wie viele Dezimalstellen? Er hatte verschiedene Entwürfe vorgelegt, aber einmal hat er darüber gesprochen, bis zu 40 Dezimalstellen zu haben. Dann hat er darüber gesprochen, über 20 Dezimalstellen zu haben. Sogar mit 20 Dezimalstellen. Eine Dezimalstelle entspricht 3 Bits im Binären, mehr oder weniger. So eine Maschine mit 20 Dezimalstellen im Speicher entspricht einer Maschine mit 60 Bits, mit der heutigen Binärtechnik. So, hier auf der anderen Seite sehen wir, wie gesagt, den Prozessor. In dem Prozessor gibt es ein wesentliches Register, der hier eine Rolle spielt. Und dieses Register nannte Babbage Accumulator. Das sehen wir danach, was das im Einzelnen bedeutet. So, das ist jetzt nur ein Überblick von der Maschine. Und das Einzige, was man hier merken muss, ist, links steht der Prozessor, es gibt einen Prozessor, rechts gibt es einen Speicher und außerdem gibt es Lochkarten und es gibt 3 Sorten davon. Hier das, was man hier sieht, oben, unten und links, das sind die Lochstreifen, Lochkartenleser. Es gibt Lochkarten für die Befehle, das, was die Maschine ausführen soll, arithmetische Befehle. Das, was man hier hat, sind die Lochkarten für die Adressen von den Operanden, die wir benutzen möchten. Und hier unten haben wir Lochkarten für Zahlen. So, man könnte auch Zahlen lesen und dann in die Maschine speichern für spätere Benutzung. So, das sind die 3 Arten von Lochkarten, hier zu sind. Okay, so sehen die Lochkarten aus. Das ist auch von dem Museum. Das sind nicht die Lochkarten von Barmasch speziell, das sind Lochkarten, die man zu der Zeit für Webstuhlmaschinen verwendet hat. So die Programmierung eigentlich, die Programmierung von Maschinen, das hat Barmasch nicht erfunden. Die Programmierung von Maschinen wurde bereits bei Webstühlen gemacht und dann das Muster, was man weben möchte oder wollte, war in diesen Lochkarten gespeichert durch bestimmte Methoden, die dann bestimmte Teile der Maschinen aktiviert hat. Babasch hat entschieden, diese Art von Lochkarten zu verwenden und in seinen Lochkarten zum Beispiel für die Operationen wollte er ein Teil der Lochkarte verwenden für die Operation, so einfach ein Code, um eine Addition darzustellen und dann auch kleine Dezimalzahlen. Und diese kleinen Dezimalzahlen sollten dazu dienen, die Operation zu wiederholen. Das heißt, man könnte eine Addition und durch die Verkettung von diesen Lochkarten könnte man 8 Additionen haben hintereinander für die Maschine. Aber man könnte auch eine 8 hier angeben und eine Addition, das würde bedeuten Wiederholung 8-mal von dieser Karte, von diesem Befehl. Das waren kleine Iterationen, die mit den Lochkarten dargestellt werden könnten. Die Maschine könnte nur die Grundrechenarten ausführen, das heißt Plus, Minus, Multiplikation, Division. Und mit ganzen Zahlen, kein Floating Point. Floating Point wurde erst im 20. Jahrhundert erfunden. Das ist alles mit ganzen Zahlen. Das heißt, wenn man mit Komma-Stellen arbeiten möchte, muss man selber bei einem Entwurf des Programms die Position von dem Komma in der ganzen Zahl dann festlegen und dann muss man bei den Erstellung der Operation darauf achten, dass man die Position von Komma dann respektiert. Ne? Das ist, was man Fixpoint-Darstellung in der heutigen Computertechnologie nennt. So hatte diese Maschine auch so eine Art von Fixpoint-Darstellung. Und die Maschine hat man abstrakt gesehen so programmiert. Man hat gesagt, ich möchte das, was in der Variable 1, Variable heißt Speicherzelle, das, was in der Variable 1 gespeichert ist, will ich mit der Variable 5 addieren und das wird auf Variable 3 gespeichert oder Speicheradresse 3 gespeichert. Oder es wird subtrahiert oder es wird multipliziert oder es wird geteilt. Ne? Und Ergebnisse landen immer auf einer von diesen Variablen. Das ist sozusagen High Level gedacht. Das wäre alles, was die Maschine machen kann, plus Kontrollstrukturen, das erzähle ich noch. So, aber jetzt kommt der große Unterschied mit heutiger Computertechnologie. Das ist etwas, was sehr interessant ist. Das, was der Prozessor heute ist, das hat Babbage der MIL genannt. Und das, was der Speicher ist, das hat Babbage Storage genannt. Sehr interessant ist, dass die Lochkarten für Operationen, die hier links dargestellt sind, die sind reingekommen, eins nach dem anderen in den Prozessor. Aber der Prozessor hatte keine Ahnung. Er hat sich gar nicht dafür interessiert, welche Adressen für diese Operationen verwendet werden. Das heißt, dieser Teil der Maschine ist einfach von alleine gelaufen, hat von alleine gerechnet. Dieser andere Teil der Maschine, der Speicher, hat andere Lochkarten bekommen, das waren die sogenannten Variablenkarten, das waren die Adressen der Operanden, und hat diese Teil der Maschine hat die Operanden geholt und die Operanden an den Prozessor weitergegeben. Aber der Speicher wusste nicht, welche Operation ausgeführt werden soll. Der Speicher hat nur blind 2 Zahlen genommen und die 2 Zahlen an den Prozessor geworfen. Der Prozessor hat blind die 2 Zahlen bekommen, die zum Beispiel addiert, weil wenn das die Operation war, die man ausführen wollte. Und dann hat das Resultat an den Speicher geschickt. Der Speicher hat das Resultat blind bekommen und dann in die Speicherzelle gespeichert, die von der aktuellen Lochkarte für Adressen angegeben war. Das gibt es in heutiger Computertechnologie nicht, dass die Trennung zwischen Speicher und Prozessor so perfekt ist, dass der Prozessor agnostisch ist gegenüber den Adressen der Operanden und der Speicher ist agnostisch gegenüber der Operation, die ausgeführt wird. Das gibt es nur in Datenflussmaschinen. Und deswegen, ich würde sagen, das ist einer von den ersten Beispielen von das, was wir heute eine Datenflussmaschine nennen würden, wo wir bestimmte Operationen haben, die getriggert werden, wenn die Operanden ankommen. Und so hat die Maschine funktioniert. Der Prozessor wurde getriggert, wenn die Daten da waren, die dann zu addieren, subtrahieren oder multiplizieren waren. Und dann wurde das Resultat weitergegeben. Dazu gab es noch ein paar Akkumulatoren. Das waren nur Achsen, vertikale Achsen, die Addition und Subtraktion ausführen könnten. Und das war eine Art von Differenzmaschine. Diese Differenzmaschine war eingebaut in der analytischen Maschine. Und die Idee von Babbage war, wir können die Zeit ausnutzen, während die Maschine mit schwierigen Operationen befasst ist und Zeit investiert in Multiplikation oder Division, können wir daneben eine Differenzmaschine betreiben und diese Differenzmaschine kann eine Tabelle erstellen. Zum Beispiel, wenn ich in meinem Programm die Sinus- oder Cosinus-Funktion brauche, dann brauche ich, dann gebe ich nicht Sinus und Cosinus über die Lochkarten für Zahlen, sondern ich kann eine Sinus-Cosinus-Tabelle gleichzeitig erstellen, während mein Hauptprogramm läuft und dann hole ich mir diese Resultate aus der internen Differenzmaschine. Und das ist ja, das ist eine sehr interessante Idee, die Differenzmaschine als eine Art von Koprozessor in der analytischen Maschine zu haben. Hier nochmal das Bild von der analytischen Maschine von oben. Hier sieht man einige von den Komponenten. Die Komponenten, die hier angekreist sind auf der Seite des Prozessors, das sind die Komponenten, die zum Beispiel bei der Multiplikation beteiligt sind. Und bei der Multiplikation, was Babbage gemacht hat, ist zum Beispiel, wenn man sagt, ich will 7 multiplizieren mit einer sehr lange große Zahl, da hat Babbage einfach alle Mehrfachen von 7 auf einmal generiert. 7 mal 10, 7 mal 100, 7 mal 1000, 7 mal 10.000, 7 mal und so weiter. Die wurden in diesen Zahnrädern gespeichert, die hier an der Seite zu sehen sind. Und danach wurden sie sukzessiv dann in den Multiplikationsalgorithmus verwendet. Das ist eine Technik, die später auch bei der ENIAC, das war der erste elektronische Rechner in den USA von 1945, die ENIAC hat genau die gleiche Technik verwendet, um die Multiplikation von langen Dezimalzahlen zu beschleunigen. Das gab es schon in der analytischen Maschine. Die Maschine war auch mikroprogrammiert, das ist auch eine sehr interessante Sache. Wenn man einen Computer baut, kann man natürlich alles verdrahten, alles fest verdrahten, aber man kann es viel flexibler machen, wenn man nur Grundoperationen oder Mikrooperationen in der Maschine einbaut. Und dann gibt es das sogenannte Mikroprogramm. Das heißt, wenn ich eine Multiplikation starte, zum Beispiel, dann wird die Multiplikation in Mikroschritte geteilt. Eine Multiplikation könnte aus 20 Mikroschritte bestehen. Und dann werden diese Mikroschritte ausgelesen aus einem Trommel. Der Trommel hatte Pins hier, hatte kleine Holzstücke. Diese Holzstücke haben verschiedene Hebel und Teile der Maschine aktiviert, als diese Trommel sich gedreht hat. Und durch die Drehung von den Trommeln hatte man dasselbe wie bei den Lochkarten. Ne? Die Lochkarten, die Löcher aktivieren Teile der Maschine. Hier sind es nicht Löcher, sind Pins, sind Holzstücke. Aber das Prinzip ist dasselbe. Es gibt bestimmte Stellen, wo unterschiedliche Teile der Maschine aktiviert werden. Und da dieses Mikroprogramm fest ist, das heißt, dieses Mikroprogramm definiert die Maschine, die wird in einem Trommel gegossen, so wie eine Art von Musiktrommel, die es heute gibt. Und wenn man es schon gegossen hat, hat man die Maschine definiert. Will man die Maschine verändern, will man zum Beispiel den Multiplikationsalgorithmus verändern, braucht man nicht die ganze Maschine neu zu konzipieren, da braucht man nur das Mikroprogramm zu verändern. Diese Idee von der Mikroprogrammierung wurde viele Jahre gar nicht verwendet in Computertechnologie. Und der erste, der wieder Mikroprogrammierung verwendet hat, war Konrad Zuse mit der Rechenmaschine Z1, wo ein Teil der Maschine vorne links, das ist das Mikroprogramm. Und immer wenn die Maschine aktiviert wird, eine Maschine, die sehr komplex ist, die nächste mechanische Maschine nach der analytischen Maschine in der Geschichte des Computers, diese Mikroprogrammierung war auch da vorhanden. Allerdings nicht mit einem Trommel, sondern mit 72 Blechen, die dann in verschiedenen Kombinationen die Maschine aktivieren. So the microprogrammierung spielt deswegen eine große Rolle. So damit kommen wir an die Programme für die analytische Maschine. Und das ist ein Faksimil von so einem Programm. So ein Programm wurde auf große Blätter geschrieben, die waren so ungefähr DIN A3 groß oder ein bisschen größer. Da hat Babbage über die verschiedenen Jahre, die wir betrachten, dann verschiedene Entwürfe erstellt. Alle diese Programme sind ein bisschen schwierig zu lesen, weil die Notation von Babbage, die muss man zunächst einmal verstehen und dann, wenn man aber die Notation verstanden hat, kann man die Programme folgen. Und ich will Ihnen ein paar Beispiele zeigen von den Programmen, die er geschrieben hat. Und die haben zu tun mit der Architektur der Maschine. Deswegen muss ich wieder unterstreichen, die analytische Maschine wurde nie zu Ende gebaut. Deswegen, wenn man sagt, ich will die Hardware beschreiben oder ich will die Maschine beschreiben, da gibt es nichts zu beschreiben vollständig, weil nur verschiedene Entwürfe gemacht worden sind. Und es gab vor einigen Jahren einen Versuch, die analytische Maschine neu zu bauen, zumindest im Computer virtuell. Und bis heute ist das nicht geschehen, weil zunächst einmal sollte man definieren, welche von den vielen Entwürfen sollte man nehmen. Ja, den Entwurf mit 40 Dezimalstellen oder den Entwurf mit 20 Dezimalstellen oder den Entwurf mit dem großen Rad, was wir gesehen haben. Danach gab es einen Entwurf mit kleinen Rädern, mit weniger Volumen. So, welche von diesen vielen Entwürfen ist die echte analytische Maschine? Das ist bis heute nicht so richtig erklärt worden und deswegen, ich denke, irgendwann wird es eine Simulation von der analytischen Maschine mit Hilfe von Zahnrädern im Computer geben, aber das wird eine Weile dauern. Okay, so, ich hatte schon erzählt, dass Prozessor und Speicher sind in dieser Maschine getrennt. Außerdem sind so radikal getrennt, dass der Prozessor einfach so seine Sache tut, der Speicher tut seine Sache. Und die treffen sich nur da, wo der Speicher Zahlen schickt und der Prozessor Ergebnisse an den Speicher zurückschickt. Und deswegen kann man Babbage-Programme nicht richtig aufschreiben. Man kann ein Programm für die analytische Maschine nicht einfach so Zeile für Zeile aufschreiben. Ich kann Code in Java schreiben, ich kann Code in Python schreiben, ich kann Code in Fortran schreiben, in beliebige Programmiersprachen. Aber wenn mir jemand sagt, schreibt ein Programm für die analytische Maschine, das geht nicht. Weil ich kann das Programm nur ausführen, da die Befehle unabhängig von den Speicheradressen laufen, dann kommt es auf die Synchronisation. Es kann sein, dass ich zum Beispiel im Prozessor eine Schleife habe, aber die Adressen laufen linear. Und wie kann ich das in Code aufschreiben? So, es geht nicht. Deswegen die Programme von Babbage, die sind nicht Programme im echten Sinne, wie wir es heute verstehen. Die Programme sind Traces, das heißt Ausführungsergebnisse. So, es wird Zeile für Zeile berichtet. Was hat der Prozessor gemacht? Was hat der Speicher gemacht? Das ist das Programm. Das ist die Beschreibung. Nicht statischer Code. Statischer Code gibt es für die analytische Maschine nicht. Das kann man nicht genug unterstreichen. Es gibt nur dynamische Ausführung. Und diese dynamische Ausführung, die kann man nur durch einen Trace verfolgen. Und so haben diese Traces ausgesehen. Jede Zeile ist ein Schritt, ist eine Rechenoperation. So, wenn ich hier ein Trace durchgehe, dann habe ich eine Operation gehabt, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste. Die Zeilen sind die konkreten Operationen, die ausgeführt werden. Die Spalten hier geben mir an, was ist im Speicher geschehen. Welche Adressen wurden genommen für die Operationen und wo wurden die Resultate zurückgeschrieben. Und hier habe ich Variable 1, Variable 2, Variable 3. So für jede Speicheradresse brauche ich eine Spalte. Und ich brauche so viele Spalten, wie ich Speicherzellen habe. Und wenn ich 1000 Speicherzellen habe und nicht die 1000 wirklich benutze, dann brauche ich 1000 Spalten, um meinen Trace aufzuschreiben. Und hier auf der linken Seite, diese Spalte, das ist die Spalte der Operation. Hier schreibe ich, der Prozessor hat eine Multiplikation ausgeführt, der Prozessor hat eine Division, eine Subtraktion, eine Addition durchgeführt. Das ist die Struktur von diesen sogenannten Programmen, weil statische Programme gibt es nicht. Es gibt nur dynamische Ausführungsergebnisse. die wir dann studieren können, um zu verstehen, wie die Maschine gerechnet hat. Hier gibt es ein Beispiel. Das ist die Datenflussarchitektur, die ich benannt habe. Hier auf der linken Seite haben wir die Addition und hier auf der. Es ist eine Addition gefolgt von einer Multiplikation. Das ist, was wir hier haben. So, jede Zeile ist eine Operation. So, Addition, Multiplikation. Und hier auf der rechten Seite haben wir die Adressen, die betroffen sind. Das heißt, das sind die Lochkarten, die ich erstellen muss. Die Angaben, die in den Lochkarten für den Speicher stehen. Und das sind die Angaben, die in den Lochkarten für den Prozessor stehen. Und die beiden sind getrennt. Die sind nicht auf derselben Stelle. Weil meine Lochkarten für den Prozessor in einem Strang von Lochkarten und die Lochkarten für den Speicher in einem anderen Strang von Lochkarten. Und was hier steht, ist, dass die Variable 1 verwendet wird, geladen wird. Dann wird die Variable 2 geladen oder geschickt zum Prozessor, weil ich eine Addition ausführen will. Und dann 0 bedeutet vom Prozessor her. Das heißt, die Variable 1 und die Variable 2 werden geladen und das Ergebnis vom Prozessor her wird auf Variable 7. Und das war's. Das ist die Addition. Aber hier gibt es noch ein paar zusätzliche Karten oder Stellen, die muss man erklären. Da die Maschine mit Zahnrädern gearbeitet hat, jedes Mal, wenn ich eine Zahl gelesen habe, musste ich das Zahnrad drehen. Und wenn ich das Zahnrad drehe, die drei Positionen, um die Zahl 3 zu lesen, verliere ich die Zahl. So alle Zahnräder kommen auf 0 zurück. Das ist destruktives Lesen, was man destruktives Lesen in Speicher nennt. Wenn ich aber die Zahl weiter brauche für spätere Berechnungen, muss ich die Zahl zwischenspeichern. Das heißt, ich lese die Zahl, aber ich speichere sie dazwischen irgendwo und dann hole ich sie wieder rein, da wo sie ursprünglich war. Und das ist hier dargestellt. Das heißt, Adresse 1 wird geladen, wird zwischengespeichert auf Adresse 8. Adresse 2 wird geladen, die brauche ich nicht mehr. Deswegen kann sie ruhig vernichtet werden. Dann die Operation wird ausgeführt, landet auf Adresse 7. Und das, was ich zwischengespeichert hatte, in Variable 8, kommt wieder zurück auf die ursprüngliche Position, das heißt auf Variable 1. So, ich habe Variable 1 und 2 addiert, Ergebnis geht auf 7 und Variable 1 habe ich behalten. Variable 1 ist nicht vernichtet worden nach der Operation. Und hier die Multiplikation. Variable 7 mit Variable 1 geht auf Variable 3 und die Argumente werden vernichtet im Speicher. Die gehen zurück auf 0. Das ist die Art und Weise, wie die Lochkarten vorbereitet wurden für diese Maschine. Hier ist ein Programm. So hat es ein Programm ausgesehen. Hier hat man die Operationen, wie gesagt, eine Zeile pro Operation, Multiplikation, Addition und so weiter. Hier, das ist nur erzählt, was gerade geschehen ist. Das sind die Variablen, die Adressen. Die Variablen kann man ABCD nennen. Das ist nur für den Leser von dem Code, sodass der Leser eine mehr symbolische Darstellung von den Sachen hat. Deswegen Variable 1 nennen wir A, Variable 2 nennen wir B, Variable 3 nennen wir C und Variable 4 nennen wir D. Das ist nirgendwo in der Maschine, das ist nur in diesen Blättern, wo die Ergebnisse dargestellt wurden. Und dann will ich multiplizieren, ich will A mit B multiplizieren. Deswegen mache ich eine Multiplikation im Prozessor. Von Speicher hole ich mir A und B in den Prozessor rein und Ergebnis geht auf Variable 5. Da landet A, B. Und da ich A weiter verwenden möchte und ich möchte nicht, dass die Zahl hier verloren geht, speichere ich A als Komplementärzahl, weil wenn ich die Zahnräder in eine Richtung bewege, dann kann ich die Zahnräder in eine andere Speicherzelle in die Komplementärrichtung bewegen. Deswegen speichere ich das Komplement von A und dann kommt wieder zurück als Komplement vom Komplement in die Zelle A. Und das ist, was hier dargestellt wird mit 0, 0 A. Das bedeutet, wir lesen A, geht zwischenzeitlich zu 0, aber wird wieder A. Wir behalten die Zahl. B behalten wir nicht, B wird auf 0 reduziert und das Ergebnis ist in AB. Hier nochmal eine Multiplikation, jetzt aber C mit D. Ergebnis landet auf Variable 6. Jetzt eine Addition. Ich will AB plus CD, was ist die Zwischenergebnisse von vorne Von vorher will ich addieren. Das ist auf Variable 5, auf Variable 6. So Variable 5 und 6 werden aufaddiert und dann und die werden auf 0 reduziert. Die Zwischenergebnisse, aber jetzt habe ich einen, sozusagen einen großen Zwischenergebnis AB plus D und so weiter. Das ist das, was dieses Programm tut. Hier sind die Lochkarten für die Operationen. Zwei Multiplikationen, drei Additionen. Hier die Variablenkarten für die Speicheradressen, wo es erzählt wird, woher kommen die Argumente. A und B kommen von Variable 1 und 2. Von Variable 1 und 2. Nur A wird behalten, deswegen geht das Zwischenergebnis komplementiert, oder das Komplement von A geht auf Variable 9. Hier. Variable 2 wird auf 0 reduziert, Ergebnis von A mal B geht auf 5 und Komplement von A komplementiert geht auf 1. Nochmal, das sind die Karten. So, jetzt kann jeder die Rechenmaschine von Charles Babbage programmieren. Okay, so das sind die Grundlagen. Und jetzt die Programme von Babbage. Die sind im Babbage-Archiv in London, im Museum für Technologie. Und die sind alle durchnummeriert, die sind alle klassifiziert worden. Und hier sehen Sie die Liste von diesen Programmen. Es sind von Programme 1 bis Programme 27. Und jedes Programm, die Tabelle muss man nur so grob betrachten mit den Farben. Was die Farben bedeuten, ist, was ist die Anwendung. Die blaue Farbe bedeutet lineare Algebra. So, alle blauen Zeilen hier für die Programme, das sind Programme für lineare Algebra. Vor allem die Methode von Gauss für die Lösung von linearen Gleichungen. Das war eine Sache, die Babbage sehr interessiert hat. Und ja, lineare Gleichungen zu lösen ist ein Standardproblem in der Numerik. So, wie man sieht hier, den größten Teil der Programme sind für lineare Algebra. Und es sind alle Varianten von Gauss-Algorithmus. Dann gibt es ein paar die orangene Programme hier. Das sind für die Differenzmethode. Wie kann man mit der analytischen Maschine die Differenzmaschine nachahmen? Die grünen, das sind Programme für die Berechnung von Polynomen, was eigentlich eine sehr interessante Sache ist, aber nicht für die Berechnung numerisch, sondern für die Multiplikation von Polynomen, für die symbolische Multiplikation von Polynomen. Deswegen hat Babbage immer gesagt, die Maschine kann auch Algebra, weil er meinte damit, die Maschine kann Polynomen multiplizieren. Und Polynomen zu multiplizieren bedeutet, in Wirklichkeit bedeutet, die Zahlen für die Koeffizienten miteinander in Verbindung zu bringen und dann ein neues Polynom zu erstellen. Aber man kann das betrachten als Algebra im Computer. Und ein paar Programme für Astronomie. Vor allem mit Benutzung von rekursiven Funktionen, die nicht rekursiv implementiert sind in der Maschine, weil die Maschine könnte keine Programmaufrufe durchführen, sondern durch, was man heute nennt, Loop-Unrolling. Das heißt, Iterationen und Rekursionen werden ausgerollt in linearen Operationen. Und das ist eine Sache, die man heute zum Beispiel mit optimierenden Compiler hat, die immer versuchen, die Iterationen in linearen Operationen oder Folgen von Operationen zu verwandeln. Diese symbolische Berechnung, das hatte ich schon erwähnt, die Multiplikation von Polynomen und die Gauss-Reduktion kann man auch zum Teil verstehen als Algebra, als Computer-Algebra. Ne? Wenn man eine Matrix hat und dann reduziert man die Matrix auf eine Diagonalmatrix, das ist eine Art von, wenn man will, symbolische Berechnung auch. Okay, so jetzt kommen wir auf die kombinatorische Karten. Wenn man einen Computer haben will, muss man Sprünge in Code haben können. Und das hat Babbage geschafft durch Benutzung der kombinatorischen Karten. Nur das Besondere hier bei der analytischen Maschine ist, dass diese Sprünge, diese Bewegungen in unterschiedliche Richtungen von den Strängen von Operationen und Speicheradressen, die gab es auch getrennt bei den Speicheradressen und bei den Operationen. Deswegen die Combinatorial Cards, wie er sie nannte, das sind spezielle Karten, spezielle Lochkarten, die Sprünge verursacht haben oder eine besondere Bewegung von den Lochstreifen. Die gab es in zwei Sorten. Die gab es für die Speicheradressen und auch für die für die Operation. Mit Hilfe von diesen Karten kann man Schleifen implementieren und man kann auch, was man heute nennt, Conditional Jumps implementieren. Das zeige ich jetzt mit einem Beispiel. So wurde das implementiert. So man hatte diese Lochkarten. Nehmen wir die Lochkarten für die Operation, die kommen alle nacheinander. Und dann gab es die Möglichkeit, ein Counter, so es gab auch Counters, einfach so Zähler, die innerhalb der analytischen Maschine zum Beispiel die Ausführung von Schleifen durchgezählt haben. Und man könnte auch arithmetische Tests ausführen über den Inhalt von einem Speicher. Also man könnte fragen, ist das Ergebnis positiv? Ist das Ergebnis auf Speicherzelle 1 positiv oder nicht? Und je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder nicht war, könnte man einfach so weiter Lochkarten lesen oder man ist nach oben gesprungen. Nach oben springen bedeutet, dieser Strang von Lochkarten, den man sagen mal nach unten gelaufen ist, der hat sich plötzlich nach oben bewegt. So man kommt in den Programmcode nach oben oder in den Operationencode nach oben. So man hat schon diese Operationen ausgeführt, dann testet man eine Variable auf 0, die ist nicht 0, deswegen springt man hier oben und das wird so lange wiederholt, bis dieser Test von der Variable 0 ergibt und dann geht man raus. So, damit kann man Schleifen implementieren. Und Schleifen war das, was Babas interessiert hat. Nicht so sehr der bedingte Sprung auf beliebige Stellen in dem Programm, in den Lochkarten für Code, oder für Operationen, sondern Sprünge nach oben, um Schleifen zu implementieren. Okay. Aber diese Schleifen oder Sprünge nach oben kann man auch in den If-Then-Else verwandeln. So sieht es aus, wenn man ein Programm hat in heutiger Computertechnologie, wo man hat, wenn das passiert, dann tue das, sonst tue das und dann geht es weiter. Ne? So, das heißt, wenn der Test positiv ausfällt, dann machen wir das. Ansonsten springen wir auf den grünen Code und machen wir weiter. Das kann man so umorganisieren für die analytische Maschine. Das heißt, das, was next steht, stellt man hier in diesen Lochkarten. Dann startet man von hier von der Mitte die Lochkarten. Dann testet man, ob die Bedingung zutrifft. Wenn die Bedingung zutrifft, springt man hier oben. Man kann nur nach oben springen. Dann wird else ausgeführt und dann testet man eine Variable, von der man weiß, dass sie sowieso einen Sprung nach oben erzwingt. Und dann geht man auf die Ausführung von next. Wenn hier bei den if die Bedingung nicht getroffen wird, der Sprung. Wenn die Bedingung getroffen wird, dann machen wir den, diesen Teil, und dann erzwingen wir einen Sprung nach oben. Das heißt, der Sprung in eine Richtung kann man den Sprung in beide Richtungen umorganisieren oder verwandeln, wenn man den Code einfach oder wenn man die Operationskarten anders organisiert. Das geht. Das heißt, die Art von kombinatorischen Karten, die Babas hatte, die erlauben beliebige Sprünge. Und das hier, das ist vielleicht das Komplexeste von der Maschine und das der Teil der Maschine, der zeigt, wie mächtig die Maschine hätte sein können. Das sind die Sprünge in den Speicherkarten. Die Bewegung, die unterschiedliche Bewegung von den Lochkarten, die Speicheradressen enthalten. Die Lochkarten für Speicheradressen, man kann sich den Strang so vorstellen, als horizontal dargestellt. Das heißt, hier sind Speicheradressen gespeichert und hier sind andere Speicheradressen gespeichert, weil für jede Operation braucht man zwei Argumente. Für die Addition braucht man Argument 1 und Argument 2. Ne? Und für jede Operation gibt es diese zwei Argumente. Aber diese Lochkarten für Adressen, die können sich so bewegen oder so bewegen. Ja, die müssen sich nicht synchron bewegen, diese Paaren von Adressen immer in eine Richtung, sondern die können sich asynchron bewegen. Und das ist hier dargestellt für die Multiplikation von Polynomen. So nehmen wir an, ich will ein Polynom a konstant plus bx plus cx Quadrat plus dx hoch 3 multiplizieren mit einem Polynom, groß a plus b, groß b x plus los cx cuadrado und so weiter. Das will ich multiplizieren. Und wenn man Polynommultiplikation macht, dann muss ich die Konstanten mit den Konstanten multiplizieren. Das heißt, diese zwei Sachen müssen übereinstimmen, sodass ich sie lesen kann und dann an den Prozessor für die Multiplikation schicken kann. Wenn ich damit fertig bin, muss ich die Konstante groß A mit der Konstante B multiplizieren. Das sind jetzt lineare Terme. Die Konstante mit dem Koeffizient von x ergibt ein neues Koeffizient für x in dem Resultat, in dem Resultat der Polynommultiplikation. Deswegen muss ich jetzt die zwei Stränge verschieben in der Position. Das ist hier gemacht worden. Das heißt, einer von den Strängen bewegt sich nach links. Und dann muss ich Groß B mit A bewegen. Und deswegen muss ich jetzt, B und A sind hier jetzt schon in Korrespondenz gebracht worden. Aber der Kopf der Kopfleser ist hier. Deswegen muss ich jetzt beide Stränge von links nach rechts bewegen, sodass sie zum Lesekopf kommen und da können sie gelesen werden. Und Sie sehen hier schon wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Sie können keinen statischen Code dafür schreiben. Sie können nur das, was der Prozessor tut, beschreiben, mit kombinatorischer Karte und so weiter, und das, was der Speicher tut, beschreiben und dann sehen, wie das alles funktioniert. Aber das ist statisch zu spezifizieren, das ist nicht möglich. So sieht das Programm aus. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen diskutieren. Diese Programme habe ich vorgestellt in Informatik Spektrum, der Gesellschaft für Informatik, vor, glaube ich, 3 Jahren. So, Sie finden das mein Beitrag über die Programmarchitektur der analytischen Maschine bei Informatik Spektrum. Da werden diese Einzelheiten diskutiert und vorgestellt. Damit komme ich schon zum Ende. Wie gesagt, die analytische Maschine gibt es bis heute nicht. Es gibt verschiedene Versuche im Internet, die analytische Maschine virtuell zumindest zu rekonstruieren. Einer von diesen Entwürfen wird irgendwann klappen. Es wird nicht die analytische Maschine von Babbage sein, weil die analytische Maschine als solche mit einem fertigen Entwurf gibt es nicht. Es gibt viele Entwürfe, ne? Viele, viele Teile, die man verwenden kann. Und das wird eine Approximation sein. Nicht genau die Maschine von Babbage sein, aber eine Approximation. Okay, was ich Ihnen erzählt habe heute, ist, dass Charles Babbage wirklich der Entwerfer von dem ersten Computer der Welt ist, wenn man die analytische Maschine in seiner Struktur betrachtet. Ich hatte alles, was ein heutiger Computer ausmacht: Prozessor, Speicher, Programmierung. So, die Maschine kann man programmieren, hat bedingter Sprung. Babbage hatte nur der bedingte Sprung nach oben, aber wie ich erzählt habe, kann man der bedingte Sprung nach oben in Sprung in beliebige Richtungen verwandeln, wenn man nur den Code umorganisiert. Die Maschine hatte eine Datenflussarchitektur, das ist sehr wichtig zu verstehen, weil das heißt, dass man keinen statischen Code für die Maschine schreiben kann. Man kann nur Traces verfolgen und diese Traces definieren das Programm. Und nur eine kleine, wenn man nur eine Operation rauswirft oder eine Speicheradresse rauswirft, hat man ein neues Programm, weil dann die Synchronisation der Karten eine ganz andere ist als zunächst einmal mit einer gewissen Folge von Karten angegeben. Babbage war der erste Programmierer der Welt, ohne Zweifel. Man hört ab und zu, dass es andere Leute gab, die erste Programmierer der Welt waren. Das stimmt überhaupt nicht. Der erste Programmierer der Welt war Charles Babbage. Niemand außer Babbage kannte die Innereien von der analytischen Maschine. Niemand außer Babbage könnte Programme für die analytische Maschine bis 1842 erstellen. Und 1842 hat Babbage seine ersten Vorträge, öffentliche Vorträge gehalten, wo er die Idee der analytischen Maschine dargestellt hat und wann sie programmiert. Erst dann gab es die ersten populären Darstellungen von den Programmen, von der Programmierweise der analytischen Maschine. Aber Babbage hatte schon alles im Kopf. Babbage war der Einzige, der an der Maschine wirklich gearbeitet hat. Das ist vielleicht ein Manko, weil da niemand die Maschine verstanden hat, könnte niemand die Maschine später vervollständigen. Deswegen blieb die Maschine unvollendet. Und diese 26 Programme für die analytische Maschine, die sind uns bis heute erhalten. Das ist zum Glück. Und damit komme ich zu Ende. bedanke ich mich bei den Organisatoren von dieser Veranstaltung für die freundliche Einladung und ich bin gespannt auf die Fragen in den Q&A-Raum, wenn wir uns später treffen. Vielen Dank.